Mein Name ist Roland Gerhager und ich begrüße Sie alle herzlich zum heutigen Produkt-Update-Call zum Fonds Amundi Weltertrag nachhaltig. Ziel der maximal nächsten 30 Minuten ist es, Ihnen einen Einblick zu geben in die Allokation, wie wir aufgestellt sind, Ihnen einen Ausblick zu geben, wie der Portfolio-Manager die Welt sieht und wie er sich mit seinen Investments darauf einstellt. Und dann lassen Sie uns einfach losstarten und einsteigen und den Überblick über den Amundi-Weltertrag nachhaltig nochmal zu gewinnen. Wie ist das Konzept? Was ist die Idee dahinter? Es ist ein Multi-Asset-Ansatz und wir wollten den dynamisch haben mit einer Aktienquote zwischen 30% und 70%.
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Tut mir leid, meine Damen und Herren. Herr Gerhager, sind Sie da?
Kann man?
Ja, Sie sind wieder zu hören, Herr Gerhager.
Ich bin wieder zu hören, ja, Gott sei Dank. Danke. Wir haben hier eine Aktienquote zwischen 30% und 70% deshalb ganz bewusst gewählt, weil wir glauben, dass wir mit dieser Flexibilität einfach höhere Chancen haben, auch eine Top-Performance abzuliefern. Und das in Verbindung mit einer konsequenten ESG-Umsetzung. Also dieser Fonds ist grasgrün und das ganz bewusst, weil wir der festen Überzeugung sind, dass vor allen Dingen im Hinblick auf 2050, dass wir in Europa keine CO2-Emissionen mehr haben wollen, ein massiver Shift an Kapital, eine massive Umsteuerung der Kapitalflüsse in Richtung nachhaltige Investments gehen wird und Sie und Ihre Kunden davon mit einer zusätzlichen Performance profitieren können. Und haben es deshalb gut gewählt, weil Amundi ja Weltmarktführer ist bei dem Thema ESG, weil wir glauben, dass wir da hohe Kompetenz haben und weil wir einfach glauben, dass die Welt und die Kapitalflüsse sich künftig dorthin bewegen und dort sammeln werden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, in dem wir uns ein angestrebtes jährliches Kapitalwachstum von 5% über einen mittelfristigen Anlagehorizont erarbeiten wollen. Und da geht es jetzt schon los, die Performance here to date, da sind wir jetzt bei -7,35%. Und wenn man jetzt noch vor Augen hat, dass der Fonds am 30.11. aufgelegt worden ist und dort die Kunden, die dann eingestiegen sind, vermutlich nochmal 3,5% Ausgabeaufschlag bezahlt haben, da sind wir bei jetzt satt über 10%. Da müssen wir jetzt sagen, Herrschaftszeiten, Entschuldigung, es ist ja ein nationaler, um Himmels Willen, was ist da los, was ist da passiert? Ja, dafür gibt es eine einfache Antwort, das kann man auch gut erklären. Wenn man sich den Wettbewerb anschaut, dass der JP Morgan Global Income mit -5,59% im Augenblick hier der Data und Performance unterwegs ist, dann ist der Unterschied nicht so groß, allen voran, weil man einfach sich gewahr werden muss, dass der damals einbehaltene Ausgabeaufschlag längst eingepreist ist. Gehen wir nochmal auf den Punkt 2. Der Treiber für diese Performance im negativen Sinne ist der ESG-Ansatz, die konsequente Umsetzung, weil ESG uns eben keine Investitionen in Rohstoffe ermöglicht, weil uns dieser Ansatz nur wenige Investitionen in Rüstung oder in Energiewerte ermöglichen, die jetzt im Augenblick die Outperformance treiben. Oftmals wurde man ja gefragt, ja, wie schaut es denn aus mit Rheinmetall? Können wir da nicht eine Rheinmetall mit reinnehmen? Das wäre super. Ja, Rheinmetall ist also vom CO2-Ausstoß jetzt nicht einmal so schlecht in seinem Sektor. Nur Rheinmetall stellt mit Uran abgereicherter eine Munition her, die abgereichertes Uran nutzt. Ja klar, wenn ich einen Panzer brechen will, dann brauche ich abgereichertes Uran. Aber das ist halt kontrovers, weil abgereichertes Uran ganz schlecht ist für den, den es trifft. Und kontroverse Waffen werden eben ausgeschlossen, ganz konsequent. Obwohl es mehr oder weniger jetzt en vogue werden wird. Nur, was ich damit sagen will, wenn jetzt ESG, konsequent ESG orientiert.
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Ja, meine Damen und Herren, einen kurzen Moment. Herr Gerhager. Hallo, Herr.
Ich hoffe, man kann jetzt mich wieder hören.
Sie sind wieder. Ja.
Wenn wir ESG.
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Einen Moment, meine Damen und Herren. Ich schicke dem Herr Gerhager eine private Nachricht.
Jetzt.
Ja. Ich schicke Ihnen kurz eine Nachricht, Herr Gerhager, wenn Sie kurz...
Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
Herr Gerhager? Na, okay. Nee, dann, wenn Sie weiter dann...
Und jetzt hoffe ich, dass es jetzt endgültig gelöst ist.
Ja.
Gut, also mit ESG hat man einfach im Augenblick schlechtere Karten, was die Performance angeht. Aber am langen Ende werden ESG-orientierte Portfolien zu den Gewinnern gehören. Denn es wird eine Welt Richtung CO2-Neutralität geben und wie schon gesagt, die Kapitalströme gehen dorthin. Und deshalb ist es nur ein temporäres Thema und deswegen bin ich da auch ganz entspannt, auch wenn direkte Wettbewerber etwas besser laufen. Das ist genau der Punkt und das ist gut so. Wenn ein anderes Portfolio sich anders entwickelt, dann habe ich keine Gleichläufe, dann habe ich Gegenläufigkeit und diese Gegenläufigkeit werden sich immer mal wieder abwechseln und damit habe ich am langen Ende ein stabiles Portfolio. Und was auch sehr gut läuft, ist die Ausschüttung. Mit diesen 4%, die wir im Übrigen nicht aus der Substanz nehmen müssen, und da komme ich nachher gleich noch dazu, sind wir absolut auf Linie. Doch jetzt lassen Sie uns einfach mal auf die nächste Seite reingucken, wie denn die flexible Allokation sich denn so darstellt, welche Möglichkeiten wir haben in diesem Portfolio. Und dort sehen Sie auf der rechten Seite in der Grafik die Möglichkeit, auch globale Unternehmensanleihen zu kaufen. Das bietet uns jetzt beispielsweise die Chance, in einem inflationären Umfeld Inflation-Linker kaufen zu können. Oder wenn man sich den letzten Balken unten anschaut mit Währungen, da können wir bis zu 35% Fremdwährungen mit reinnehmen. Der grundsätzliche Blick dieses Portfolios ist auf Euro denominiert, nur wir haben auch beispielsweise die Möglichkeit, Norwegen-Kronen zu allokieren. Ja, Norwegen-Kronen in dieser Zeit macht Sinn, weil das ist Long-Öl. Oder brasilianische Real, ja, was Long-Agrarrohstoffe ist. Und man kann also hier quasi ausweichen und hier auch Möglichkeiten suchen, die der Joachim Redler auch nutzt, um einfach nochmal Performance zu holen. Doch jetzt ist ja noch viel interessanter, wie ist denn das Portfolio jetzt im Augenblick aufgestellt? Und hier die Allokation per 31.03. Wir sehen eine Aktienquote von 56,3%, die abgesichert ist. Und damit sind wir auf einer neutralen, relativ neutralen Aktienquote von 52%. Und da fühlen wir uns auch ganz wohl, weil wir haben noch einen anderen Russland-Ukraine-Konflikt und wir sehen hohe Inflation und damit ansteigende Zinsen. Und das sorgt natürlich für Unsicherheiten am Kapitalmarkt. Deswegen fühlen wir uns mit den 52% ganz wohl, zuzüglich der asymmetrischen Absicherung. Also das heißt, diese Hedge-Position mit minus 7,8%, die Sie da unten sehen, gliedert sich in knapp 5% mit einem Long-Put auf dem S&P 500 Verfall im Juli mit Basispreis 4.500 und knapp 3% auf den Euro-Stox mit Verfall Juni, auch als Long-Put mit der Basis von 3,9. Und asymmetrisch heißt einfach, dass sich das Aktienportfolio anders bewegt als der Hedge und damit zusätzliche Alpha, zusätzliche Performance möglich ist. Das Thema grüne Themeninvestments mit 5,5%. Da glauben wir, dass wir dies noch ausbauen können und wollen auf 15%, aber macht jetzt im Augenblick keinen Sinn. Ja, wissen wir ja, ESG-Themen sind jetzt eher in der Performance limitiert. Und was wollen wir da machen? Da wollen wir grüne Gebäude, erneuerbare Energien und Kreislaufwirtschaft und Bioplastik nochmal ins Auge fassen und die als Themen mit reinnehmen. Doch zu Beispielen komme ich einfach später nochmal. Bei Cash, wenn Sie sagen, 13%, das ist ja relativ hoch, ja, da fühlen wir uns an und für sich auch ganz wohl. Aber bei diesen 13% müssen wir natürlich auch im Auge haben, dass das auch Margin ist für die Optionen, die wir haben. Und deswegen sind wir bei rein Cash bei rund 6%. Aber wenn wir schon bei dem Thema Optionen sind, wir glauben, dass die Volatilität aufgrund der Unsicherheiten, die ich vorher angesprochen habe, weiter hoch bleiben wird. Und diese Volatilität schafft natürlich auch Möglichkeiten, mit Optionen zusätzliches Geld zu verdienen. Bei den Staatsanleihen, Schwellenländeranleihen und Unternehmensanleihen bleiben wir soweit relativ stabil in der Aufteilung. Gehen wir auf die nächste Seite und fragen uns, ja, was ist denn der Ausblick? Ja? Wie sehen wir denn die Zukunft? Ja, der Konflikt in der Ukraine und mit Russland schwelt weiter und deswegen haben wir ja, unterbrochene Liefer- und Produktionsketten. Wir haben das Thema der Null-Covid-Strategie in China, was ja auch auf die Lieferketten drückt. Und zeitgleich setzen die Zentralbanken ihre Normalisierung der Bilanzen fort und heben die Leitzinsen an. Und in diesem Umfeld glauben wir einfach, dass es wichtig ist, die Duration kurz zu halten. Also wenn wir gesehen haben, Moderation, die modifizierte Duration ist so bei 2 Jahren begrenzt. Die Gesamtduration im Portfolio liegt bei 1,4 Jahren und ist damit weiter kurz und damit fühlen wir uns sensationell wohl. Bei den Aktien bleiben wir einfach mit Fokus auf den USA. Warum? Wir haben einfach die robusteren Wachstumsaussichten. Zudem ist die private Sparquote aufgrund der Pandemie immer noch relativ hoch. Und das lässt einfach darauf hoffen, dass hier auch ein Konsumschub nochmal einsetzt. Und wir wissen ja alle, der Amerikaner ist konsumorientiert, konsumgelaunt. Und das könnte dem Wachstum nochmal weiteren Auftrieb bescheren. Und wenn man sich den Markt so anschaut, es lässt auf eine gewisse Isolation des Russland-Ukraine-Konflikts hindeuten. Das wird, auch wenn es bitter ist, für die Märkte irgendwann zur Normalität und der Fokus richtet sich wieder eher auf die Wachstumsaussichten und auf die Aktionen der Zentralbanken. Deswegen setzen wir bei Aktien weiterhin auf Large Caps mit solidem und bewährtem Geschäftsmodell und auf Qualität. Also die Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Margen hochzuhalten und die Kosten, die gestiegenen, einfach an die Kunden weiterzugeben. Bei den Sektoren selber sehen wir, es gibt einen Shift in Richtung erneuerbare Energien. Ja, unabhängig werden von fossilen Rohstoffen ist da der große Treiber. Und Gas als Übergangsenergiequelle muss einfach schneller abgelöst werden durch alternative Energiequellen und die Regierungen stehen dahinter und forcieren das einfach. Bei den Sektoren Industrie und Automobile, da sehen wir halt einfach den Schmerz der Lieferkettenproblematik und des Inflationsdrucks, das halt auch begrenzte Möglichkeiten gibt, hier die Kosten an die Kunden weiterzugeben. Folglich wollen wir diesen Sektor reduzieren und wollen da einfach rausgehen. Schauen wir uns die aktuelle Positionierung mal an, auch per 31.03. Und wir sehen einfach bei der Ländergewichtung auf der rechten Seite, USA bleibt am stärksten gewichtet. Wenn wir all diese Nationen, mal abgesehen von Japan, die sie da reingeschlichen haben, oder Großbritannien und Australien zusammenaddiert, dann kommen wir bei Europa auf ein Gewicht von rund 25%. Was hingegen von rund 45% auf USA sich relativ niedrig auswirkt. Auf der Branchenseite glauben wir einfach, dass wir mit IT und Finanzen gut aufgestellt sind. Finanzen werden von den Zinsanstiegen profitieren und genau das ist die Idee, das in diesem Fonds zu spielen. Und IT wird auch, wenn die Tech-Werte ein Stück weit aufgrund von Überbewertungen unter Druck gekommen sind, IT wird weiterhin der Treiber für Wachstum sein. Und im Gegenzug einfach Zykliker ein Stück weit reduzieren. Und wenn man sich jetzt da auch nochmal ins Detail rein orientiert, dann muss man einfach feststellen, dass die Benchmark des ABEN sich am MSCI World orientiert. Und wenn man jetzt Q1 nur mal rausfiltert, dann muss man einfach feststellen, der MSCI World hat minus 5,41% gemacht. Und wir sind mit dieser klaren ESG-Ausrichtung nochmal 54 Basispunkte darunter. Hätten wir das nicht, hätten wir keinen ESG-Ausrichtung, dann hätten wir zur Benchmark in den USA schon mal 3,2% mehr verdienen können, beziehungsweise in Europa 1,2% mehr. Um es einfach nochmal deutlich zu machen, dass die ESG-Komponente jetzt temporär einfach mal auf die Performance drückt. Wenn wir uns jetzt von der Branchenaufteilung, von der Ländergewichtung weg zu den Top Tens bewegen, also nochmal einen Schritt tiefer einsteigen ins Portfolio, und dort sehen wir einfach die Übersetzung in die Einzeltitel. Also Technologie wird weiter ein Top-Player sein. Und wenn wir uns die erste Position anschauen mit Apple, ja, Apple profitiert weiter von der Einführung der 5G-Technologie. Und deshalb wird das iPhone weiter ein stärkeres Wachstum erfahren, als es bislang noch gemacht hat, weil eben Apple in der Lage ist, mit seinem iPhone diese 5G-Technologie zu nutzen und zu spielen. Zudem hat Apple ein stärker als erwartetes Wachstum in Sachen PC und damit auch höhere Anteilsgewinne, hat damit seine Bruttomarge verbessert und hat ein größeres und schnelleres Wachstum als auch erwartet in seiner Service-Sparte. Also ich tue mir da immer schwer, das zu verstehen, weil wenn du ein iPhone hast und in einen iPhone-Store gehst, um das reparieren zu lassen, dann wird es immer richtig teuer. Aber es geht schnell, das ist richtig. Und Apple erweitert einfach sein Produktportfolio in Richtung Gesundheitswesen und in Richtung Automobilbau und wird dort weiteres Wachstum erfahren. Microsoft hat im Cloud-Geschäft nochmal zulegen können und erfährt dort eine höhere Dynamik als auch erwartet. Und die Cloud-Margen haben sich auch verbessert. Die Erträge aus der PC-Sparte sind weiterhin stabil. Und Microsoft ist eben auch ein Vorreiter in Sachen Umsetzung von ESG. Beispielsweise Microsoft möchte 2030 einen negativen CO2-Ausstoß aufweisen. Jetzt wird man sich die Frage stellen, ja, wie wollen Sie das? Wie sollen das funktionieren? Sie wollen damit auch all Ihren CO2-Ausstoß, das Sie seit der Firmengründung von 1975 bereits emittiert haben, wollen Sie somit zurückführen. Ja, wie funktioniert das? Ja, indem man in Technologie investiert, die Kohlenmonoxid bindet, die und auch Kohlendioxid bindet im Boden, indem man Aufforstung betreibt, indem man in Projekte investiert, in die Technologien investiert, die einfach den CO2-Ausstoß nochmal ins Negative drehen können. Das ist die Idee. Allerdings, Microsoft ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, deren ESG-Rating hat ein Stück weit sogar jetzt abgenommen, sind augenblicklich ein C-geratetes Unternehmen. Wo haben sie Schmerzen? Ja klar, bei ihren Steuerverpflichtungen. Da weiß jeder, da sind sie auch sehr findig. Und deshalb fließt es auch in die Bewertung, in das ESG-Kriterium negativ ein. Was wir hier auch noch sehen, bei den Themen ist eben Pfizer und Anthem und auch AbbVie als Gesundheitsanbieter und Pharmaunternehmen haben speziell auch in Zeiten der Inflation die Möglichkeit, durch ihre Qualität und durch ihr Alleinstellungsmerkmal die Inflation auszugleichen und einfach, wie schon zweimal erwähnt, die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ausgezeichnet läuft. Also, wenn der Kunde schon negative Performance hat, dann soll zumindest die Ausschüttung laufen. Und so wie ich ja schon gesagt habe, die läuft. Und wir nehmen es nicht aus dem Kapital. Das ist die Idee, wie wir Ausschüttung 2.0 denken, wie wir es anders machen wollen als traditionell ausschüttende Fonds, indem wir eben zu Coupons und zu Dividenden eben noch zu Optionsprämien greifen. Und dieses Konzept funktioniert ausgezeichnet. Wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht und die Dividenden schwinden und die Coupons schwinden, dann haben wir zumindest hohe Volatilität. Und hohe Volatilität hilft uns einfach, diese diese geringeren Dividenden und Coupons auszugleichen. Und das funktioniert ausgezeichnet und das sehen wir jetzt auch wieder. Im Detail Coupons aus Unternehmensanleihen, da haben wir 0,07% bislang vereinnahmt, also 7 Basispunkte. Und Konten im Quartal 1 26 Basispunkte aus Coupons mit globalen Staatsanleihen erzielen. Aus Dividenden haben wir immerhin 34 Basispunkte vereinnahmen können. Und jetzt kommen noch die Optionsprämien obendrauf. Da sind wir bei 36 Basispunkten. Derjenige, der mit addiert hat, weiß, damit kommen wir insgesamt auf 103 Basispunkte pro Quartal. Und damit haben wir unser Ziel ganz bequem, ganz locker, ohne große Anstrengungen erreicht, 1% pro Quartal, sprich 4% pro Anno ausschütten zu können, ohne irgendwie in den Kapitalstock zu greifen. Also, Sie sehen, läuft. Die Ausschüttung ist weiter stabil und damit können wir den Kunden überzeugen und ihn über die Zeit trösten, denn nachhaltige Investments werden irgendwann wieder zu einer Outperformance führen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie ich anfangs angekündigt habe, wollten wir zu grünen Megathemen einfach noch was erzählen und das sind so die drei Bereiche, die ich schon angesprochen habe. Grüne Gebäude, erneuerbare Energien, Recycling und Bioplastik. Diesen Aspekt wollen wir von 5,5 auf 15% ausbauen. Zwei Stockstories dazu, zu den erneuerbaren Energien. Ein spanischer Versorger, der heißt Naturgy. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Was macht Naturgy? Ja, sie stellen Strom her und 25% seines Stroms kommt aus Gas, wobei da 10% auch aus Russland kommen. Gut, im Vergleich zu Deutschland ist das jetzt nicht so dramatisch, weil wir haben immerhin 60% Gasanteil aus Russland. Nur, Naturgy hat hier einen Vorteil. Die haben die Infrastruktur für Flüssiggas bereits geschaffen. Und damit ist ein Wechsel durchaus jederzeit möglich. Und das ist das, was im Augenblick auch betrieben wird. Und das Segment erneuerbare Energien in Sachen Wind und Solar wächst unaufhörlich. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, ja, das ist der Treiber jetzt weg von fossilen Rohstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Und da ist Naturgy super aufgestellt. Im Rating hat dieses Unternehmen ein A. Also das ist wirklich grasgrün. Und zählt damit ganz speziell zu den grünen Megathemen. Zweites Thema ist noch die Ørsted, ja mittlerweile Weltmarktführer in Sachen Windenergie. Und Ørsted möchte bereits ab 2025 komplett klimaneutral sein. Und wenn man jetzt anschaut, wie der rapide Ausbau von Offshore-Windparks voranschreitet, dann weiß man, dass Ørsted hier davon exorbitant profitieren wird. Ørsted, ja, hat ein Stück weit im vergangenen Jahr eine Überbewertung gelitten, seither hat es den Aktienkurs um 50% reduziert und für uns zum Jahresende hin ein guter Einstieg, eine gute Möglichkeit, Ørsted zur gewogenen Bewertung einfach mit reinzunehmen. Schauen wir nochmal auf das Portfolio-Management. Wie schon erwähnt, Joachim Redler, der Lead-Portfolio-Manager, der Ralf Ziefle, macht die Rentenseite und das macht er ausgezeichnet. Und die beiden arbeiten unter der Führung von Enrico Stacchetti. Und auch in diesem Team wird der European Multi-Asset Target Income Fonds gemanagt. Das ist dasselbe Prinzip, dieselbe Investment-Idee, nur eben auf Fokus Europa. Dieser Fonds hat mittlerweile seit Auflage vor 3 Jahren 5 Sterne. Und deswegen sind wir voller Zuversicht, dass auch dieser Fonds hier irgendwann in die 5-Sterne-Kategorie aufrücken wird. Und ich bin überzeugt, das ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. So, und bevor wir zu den guten Gründen kommen, sehe ich jetzt schon einige Fragen. Und das ist jetzt die Zeit, darauf einzugehen. Können Sie Fonds nennen, die in der Vergangenheit erfolgreich mit Optionsstrategien zusätzliche Ausschüttung generieren konnten? Also diese Optionsstrategie, die wir derzeit nutzen, die haben wir in einem Fonds so noch nie eingesetzt, weil wir haben eben auch dazugelernt, früher hat man das genutzt mit Covered Call Writings, das hat jetzt nicht so funktioniert, weil man sich in Aufwärtsphasen einfach die Performance abgeschnitten hat. Jetzt orientieren wir uns eher auf die Put-Seite, weil der Markt einfach nach Absicherung schreit und deshalb bereit ist, da höhere Prämien einzusetzen. Also ich kenne noch keinen Fonds, der diese geartete Optionsstrategie bislang eingesetzt hat. Die erste Ausschüttung, da kommen wir gleich dazu, und damit auch die Frage, ist es zulasten der Performance, wenn man Optionsstrategien einsetzt? Ja, wenn man Cover Call Writing macht, dann ist es sicherlich so, aber genau das wollen wir hier nicht machen. Wir orientieren uns da eher auf der Put-Seite und das mit Long Puts. Und damit komme ich zur Zusammenfassung. Ja, dynamischer Multi-Asset-Ansatz bietet uns die Chancen, eben das Risiko zu reduzieren, wenn es mal holpriger wird, hilft uns aber in Aufwärtsphasen auch das Risiko auf der Aktienseite eben auszufahren. Und wir glauben nach wie vor, nachhaltige Investments werden weiter für eine Outperformance sorgen, auch wenn es im Augenblick nicht so ist. Und deshalb ist es ein Artikel 8 Fonds und wir von Amundi, ja, wir glauben einfach Marktführer zu sein bei nachhaltigen Investments und deswegen sind sie da gut aufgehoben in diesem Fonds. Die Chancen und Risiken, die finden Sie in Ihrem Prospekt und auf die Frage hin, da springe ich jetzt einfach drauf, wann sind die Ausschüttungen geplant? Das sehen wir hier. 31.01., 30.04., 31.07. und 31.10. Das hat nochmal den Vorteil, dass es speziell in diesen Monaten in der Regel kaum Fonds gibt, die dort ausschütten. Und damit komme ich zum Ende. Ja, ich habe ja versprochen, maximal 30 Minuten und jetzt haben wir noch zwei und deswegen, wenn keine weiteren Fragen kommen, springen wir einfach nochmal auf unser Dialogangebot, auf unsere Informationen. Der nächste CIO-Call kommt auch schon an diesem Donnerstag, 28.04. Wer wird unser Gast sein? Neben unserem Chief Investment Officer, dem Thomas Kruse, begrüßen wir Professor Dr. Dr. H.C. Clemens Fuest. Ja, dieser Mann braucht eine Visitenkarte zum Aufklappen, weil sonst bringt man den Titel ja gar nicht drauf. Der ist der Präsident des IFO-Instituts und sicherlich ein hochinteressanter Gesprächspartner. Der nächste Produkt-Update-Call findet statt am 3. Mai. Welcher Fonds wird besprochen? Der Global Sustainable Infrastructure Fonds von KBI. Auch ein Top-Themenfonds mit 5 Sternen. Dort gibt es aktuelle Informationen dazu. Und die Investmentkonferenz am 10. Mai. Die Einladungen haben Sie sicherlich schon auf dem Schirm und dieses Format kennen Sie bereits bestens. Und damit danke ich Ihnen für Ihr Zuhören, danke ich Ihnen für Ihre Fragen, danke ich Ihnen für den Dialog. Und ja, nachhaltige Investments werden am langen Ende zu den erfolgversprechenderen Investments sein, weil die Welt hat diesen Klimawandel und kann ihn nicht außer Acht lassen. Und deshalb werden sich die Kapitalströme weiter in diese Richtung nachhaltiger Investments bewegen. Und damit endlich wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag und danke Ihnen nochmal fürs Zuhören. Auf Wiederhören!